Ja, also zunächst mal das Forschungslabor selbst. Ich habe gesagt, etwa 320, 340 Personen. Es schwankt immer, im Sommer sind es mehr, weil dann viele Studenten da sind. Wir haben Größenordnung 240 festangestellte Mitarbeiter, Postdoktoranden, also Leute, die nach ihrem Doktorat zu uns kommen, Doktoranden, Leute, die an einer Hochschule doktorieren, aber bei uns im Labor an unseren Forschungsprojekten mitarbeiten. Und im Idealfall sind die Forschungsprojekte so geeignet, dass sie inhaltlich sich mit dem decken, was man als Dissertationsthema haben möchte. Wir haben sehr viele Zusammenarbeiten mit externen Partnern, sei es Universitäten in der Schweiz natürlich mit den beiden eidgenössischen technischen Hochschulen, aber auch im umliegenden Ausland, also es geht bis in die USA hin. Wir haben eine große Zahl von Industrieprojekten, die wir auch verfolgen. Die Tatsache, dass hier jetzt immer 30 steht, das ist kein Schreibfehler, das ist tatsächlich zufälligerweise so. Es sind running etwa 30 solche Projekte. Und wenn Government Programs da steht, das sind dann in EU-Verbundprojekten oder auch von der Schweizerischen Kommission für Technologie und Innovation, das ist so die staatliche Bundesförderagentur der Schweiz, Projekte, die dort gefördert werden. Was auch noch sehr wichtig ist, es ist ein extrem internationales Labor. Es sind mehr als 30 verschiedene Nationen vertreten und für uns ist in der Tat die gemeinsame Sprache Englisch, also wie auch im Konzern. Womit beschäftigen wir uns im Labor? Wir haben also sind bekannt geworden, natürlich durch die Nobelpreise und durch die Festkörperphysik, Materialwissenschaften, mit der wir uns beschäftigen. Das ist der Bereich hier unten. Ich komme nachher noch mal drauf zu sprechen. Wir haben einen neueren Bereich, sind wir seit 8 Jahren dran, das aufzubauen, Operations Research, Optimierung, Mathematik. Mathematik halt angewandt auf praktische Probleme, sei es eine Lagerhaltung oder ein Inventar besser zu bewirtschaften, sei es ein Kundenbindungsprogramm besser also zu optimieren, sei es Banken zu erlauben, ihre Risikopositionen, die sie nach Basel II für operationelle Risiken, wo sie Rückstellungen treffen müssen, die dann korrekt in die Bücher zu nehmen. Dann haben wir im Bereich, was jetzt wirklich dann mit Computern und Computerhardware zu tun hat, im Bereich Storage, also Speicherung, sehr viele Aktivitäten. Das, was die IBM hat in früheren Jahren ja, IBM war eigentlich einer der Begründer der Festplatten in Computern. Ja, also das bei der 360, die Sie sahen, das waren dann so große Dinger. Und viel von der Forschung, die in diese Festplatten ging, um das Signal, was man von der Magnetplatte rauszieht, dann auch im Rechner rekonstruieren zu können, die Signalverarbeitung, die kam aus unserem Labor. Auch Modems, die Sie jetzt auch daheim haben für DSL oder für Kabel, die Signalverarbeitung kam aus unserem Labor und auch da haben wir immer noch IP und bekommen auch als IBM immer noch entsprechende Royalties. Wir machen aber keine Magnetplatten mehr, wir machen auch keine Modems mehr. Das sind Märkte, die sehr stark zu Commodity geworden sind. Also das sind Gegenstände, wo es eigentlich nur noch um den Preis geht. Da ist die technische Innovation nicht mehr in dem Maß gefragt, genauso wie PCs. Auch davon haben wir uns verabschiedet. Also die IBM konzentriert sich nicht auf Massenprodukte, wo es nur um den Preis geht, sondern konzentriert sich auf die Dinge, wo Innovation gefragt ist. Wo Innovation noch stattfindet, erstaunlicherweise, ist im Bereich Magnetbänder als Archivmedium. Und da arbeiten wir sehr stark dran, also mit einer größeren Gruppe. Wiederum die Signalverarbeitung, die es braucht, die Art und Weise, wie ich die Daten eben kodiere. Und das machen wir dann in Partnerschaft mit anderen Firmen. Also die Magnetbänder stellt die IBM nicht her, sondern wir machen nur die Tape Drives. die Magnetbänder, die kommen von verschiedenen Zulieferern. Und mit denen arbeiten wir dann zusammen, um die Medien zu qualifizieren, denen zu helfen, die Medien entsprechend für die hohen Schreibdichten zu formatieren. Und mittlerweile sind wir an dem Punkt mit einer Schreibdichte auf einem Magnetband. Und Sie müssen sich vorstellen, Magnetbänder bei einer Magnetplatte, da schwebt der Kopf auf so einem Luftkissen und läuft in einem Vakuum. Bei einem Magnetband, da gibt es kein Vakuum, der Kopf berührt das Medium. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir Speicherdichten haben, die wir vor vielleicht 6 Jahren bei Magnetplatten hatten, auf einem Magnetband. Also man muss sich das vorstellen, also es ist technisch eine ziemliche Meisterleistung, also das zu erreichen. Denn das Band ist ja eben, das kann sich dehnen, das wird mechanisch da vorbei bewegt, berührt den Kopf, also das ist schon einiges an Herausforderung. Dann sind wir im Bereich Systeme und was wir damit meinen, das sind dann eigentlich die Prozessoren. Das ist die Art und Weise, wie ich Prozessoren mit Peripherie verbinde, tätig und haben dort Forschung laufen. Ein herausragendes Beispiel ist in der Xbox von Microsoft, also ich weiß nicht, ob Sie das wissen, in sämtlichen Spielkonsolen, die heutzutage gängig sind, Xbox, Nintendo und PlayStation sind IBM-Prozessoren. Und in der Xbox ist die Anbindung der Grafik an den Prozessor, die stammt von uns, aus unserem Labor, von dieser Gruppe hier. Und dann Informatik. Dort beschäftigen wir uns mit Sicherheit, mit Datenschutz, mit sicherem elektronischen Handel, wenn man so will, mit Modellierung von Geschäftsprozessen und mit der Idee, wie ich aus dem Modell eines Geschäftsprozesses dann automatisch den Code generieren kann, der das dann auch implementiert. Also das ist so der heilige Gral. Und mit dem Bereich Systems Management, also wie ich mein Rechenzentrum verwalte, wie ich an Leuten sparen kann, also eigentlich die Arbeit machen, die Rechner zu betreuen, weil man muss sich vorstellen, überall sonst, jede Automobilfabrik, da tun Roboter ihren Dienst und bauen das Auto zusammen. In einem Rechenzentrum komischerweise tun Menschen den Dienst und betreuen die Rechner. Also das ist eine völlig verkehrte Welt. Man sollte doch meinen, die Rechner können sich selbst betreuen. Ja? Aber das ist eben leider nicht der Fall. Also daran forschen wir auch. Das ist kurz ein Überblick zum Labor. Jetzt weltweit die IBM-Forschung befindet sich in 8 Labors in 6 Ländern verteilt, also in den USA natürlich als amerikanische Firma. In Zürich, das ist das älteste Labor, was die IBM im Ausland gegründet hat, mit der längsten Geschichte. Was wir sehr früh gemacht haben, früh in dem Sinn, bevor alle Welt von Globalisierung gesprochen hat, ist, wir haben uns in Asien ein Standbein aufgebaut in der Forschung, in Indien 1998 und in China 1995. Und das ist sehr, sehr wichtig, denn man muss ganz klar sehen, Innovation und verschiedene Aspekte von Innovation, die finden auch immer in einem Markt statt und müssen die Bedürfnisse dieses Marktes auch in irgendeiner Form idealerweise auch befriedigen. Und die Bedürfnisse in Indien und in China sind nun andere als hier in der westlichen Welt. Daher sind diese Labors auch sehr, sehr wichtig. Die machen eben Forschung auch im Markt mit Kunden zusammen. In Indien zum Beispiel mit im Bereich Telekommunikation, aber nicht mobile. Wie kann ich das Handy benutzen als mobiles Terminal, aber nicht ein Handy à la iPhone mit Prozessor und teuer und Display groß und so, sondern einfach Sprache ein und aus, also auch für Analphabeten geeignet. Und wie kann ich dahinter mit Spracherkennung und mit entsprechenden Webdiensten dann dafür sorgen, dass ich Transaktionen machen kann auf dem Web, also Geld vielleicht überweisen, vielleicht feststellen, ob ich als Handwerker irgendwelche Aufträge habe und wissen, was der Marktpreis ist jetzt für irgendwelche Agrargüter oder Fische. Und das mehr oder weniger dann halt mit dem Web Spoken Web dann im Hintergrund machen kann. Ich selber jetzt eben noch zu meiner Rolle neben dem Labordirektor, ich koordiniere einen Aspekt unserer Forschung über diese 8 Labors hinweg, und zwar eben im Bereich, wie schaffe ich es, dass die Rechner sich in Zukunft selber managen, im Idealfall. So, das war jetzt kurz ein Überblick zum Labor selbst und zu IBM-Forschung. In der IBM-Forschung, sollte ich auch noch sagen, weltweit sind etwa 3000 Menschen tätig. Also ein sehr kleiner Bestandteil des Konzerns, aber es ist eine Funktion der Konzernzentrale, und wir dienen eben allen Teilen der IBM. Was ich vielleicht auch noch sagen sollte, weil Herr Steuer, Sie hatten die Geschichte angesprochen der IBM, und dass die IBM eigentlich immer noch so eine führende Position hat in der Computerindustrie. Und Sie erinnern sich vielleicht 1992, da klang es dann nicht so, sondern da war die IBM innerhalb kurzer Zeit an einem Punkt, wo wir einfach verpasst hatten, was die Kunden kaufen wollen, und hatten halt nicht die Produkte, die die Kunden kaufen wollten. Und entsprechend haben wir in sehr kurzer Zeit sehr hohe Verluste eingefahren und haben uns dann aber wieder gefangen und entsprechend sind wieder erstarkt. Und ich denke, das kommt tatsächlich durch das Management und wie wir Dinge halt betreiben. Was interessant war, vor dieser Zeit wäre ich nicht hierher gekommen, um Ihnen irgendetwas über Innovation oder über IBM-Forschung zu erzählen. Kunden hatten keinen Kontakt mit der IBM-Forschung. Das war völlig abgeschlossen. Wir haben vielleicht mit Partnern in Hochschulen gesprochen, aber mit Kunden oder Mitbewerbern gar schon gar nicht. Das hat sich dann schlagartig eigentlich mit dieser Erfahrung, dem Wechsel des CEOs, der Öffnung der IBM-Forschung geändert. Und seit 1995 machen wir direkt Projekte mit Kunden aus der Forschung heraus, und das Mandat ist eben sehr, sehr viel in dieser Richtung zu tun, weil man eigentlich nur dadurch, dass man es ausprobiert, dann auch wirklich weiß, ob es den Wert dann hat und ob es sich lohnt, das Ganze dann größer zu skalieren. Also das noch so als kurzen Hintergrund. Jetzt möchte ich ein bisschen auf den Bereich KMU in dieser flachen Welt. Und mit dieser flachen Welt, da gibt es ja dieses Buch von dem Freeman, The World is Flat. Und zwar, da geht es halt darum, die Tatsache, also Globalisierung, dass Telekommunikation, Raum und Zeit eigentlich nicht mehr so wichtig ist, sondern dass wir jetzt halt vernetzt sind. Und egal, ob ich jetzt mit einem Kollegen in Indien oder in China oder einem Kollegen in den USA schaffe oder einem Kollegen im Büro Next neben dem meinem, ist irgendwie alles, kostet genauso viel. Stimmt natürlich nicht ganz, weil wenn ich zum Kollegen nebenan gehe, dann ist die Bandbreite, in der ich mit ihm kommuniziere, weil ich ihn sehe, sehr viel größer. Aber das ändert sich auch noch. Die Tatsache, dass wir durch die Globalisierung natürlich viele Funktionen irgendwo in Billiglohnländer verlagern, wobei man natürlich auch sagt, da ist dann die Kompetenz, aber das kann man auch geteilter Meinung sein. Also in erster Iteration ist es immer eigentlich, weil es günstiger ist, die Leistung dort zu erbringen, also Callcenters oder so. Aber das ist mit dieser flachen Welt gemeint. Und wenn man sich die Welt jetzt noch anschaut, wo befinden wir uns eigentlich, die Tatsache, dass wir jetzt auch diese Finanzkrise haben, das kommt natürlich auch davon, dass alles miteinander irgendwo vernetzt ist und Computer es möglich gemacht haben, diese neuen Finanzprodukte, ja, die eigentlich jetzt als toxisch beschrieben werden, die überhaupt zu erfinden und zu kreieren und auch zu handeln. Dass die Zukunft jetzt natürlich unsicher ist, die Wirtschaft, eben der Abschwung, liest jetzt in der Schweiz, ist auch die Rede davon, also eben steigende Arbeitslosenzahlen, dass die Rohstoffpreise also tatsächlich sehr wenig verlässlich sind, also Volkswirtschaften wie im Mittleren Osten, die im letzten Jahr noch große Investitionsprojekte hatten oder auch Russland, weil der Ölpreis eben entsprechend und Gaspreis entsprechend hoch war, die kämpfen jetzt, weil ihr ganzes Geschäftsmodell nicht mehr aufgeht, eben mit diesen Preisen. Die Tatsache, dass wir viel mehr Informationen zur Verfügung haben, dass Risiken eben aber auch wachsen, damit parallel natürlich immer, wo ein Risiko ist, ist auch irgendwo die Möglichkeit, was Neues zu machen. Die Tatsache, dass die Schwellenländer jetzt eben im Kommen sind, dass die Chinesen jetzt den Amerikanern erklären, also sie sollten jetzt mal etwas weniger Schulden machen, damit sie dann ihre Schulden überhaupt mal zurückzahlen können, also all diese Veränderungen, die jetzt stattfinden. Also die Welt hat sich, würde ich behaupten, in den letzten 10 Jahren noch mal ganz stark eigentlich verändert und die Globalisierung, man spürt es jetzt wirklich am eigenen Leib. Und insofern, wenn man geschäftet, dann spürt man das sehr, sehr stark auch in der eigenen Firma. Und die Tatsache, dass die Versorgungsketten, Lieferketten entsprechend komplexer geworden sind, aber natürlich auch mächtiger geworden sind in dem, was man machen kann. Ich kann jetzt, und da gibt es schöne Beispiele, ich kann jetzt in den USA gibt es eine Firma, der hat es so in seiner Freizeit gemacht, eine Firma aufgezogen, wo er auf dem Web Kopfhörer verkauft, farbige Kopfhörer für iPods. Also rote, grüne und blaue. Und der hat die ganze Firma eigentlich, also in New York sitzt der, so aufgezogen. Also er stellt die Kopfhörer natürlich nicht her, sondern die werden irgendwo in China hergestellt. Der war aber nie in China. Der hat das alles übers Web, alles elektronisch, diese ganze Sache entsprechend aufgezogen. Und dann die Distribution macht er auch nicht selber. Da hat er auch wieder jemanden gefunden. Und man kann also Firmen sehr, sehr leicht eigentlich virtuell jetzt zusammensetzen, end-to-end, also mit eben der Delivery, dem Fulfillment beim Kunden, nur dadurch, dass man eine gute Idee hat. Und man muss eigentlich selber die eigentliche Arbeit dann nur noch orchestrieren und koordinieren und verdient entsprechend damit Geld. Also das mit den Kopfhörern ist vielleicht ein einfaches Beispiel, aber man sieht einfach, das geht halt eben von China in die USA und entsprechend läuft dieser Markt. Und das ist eben, die Welt ist mittlerweile sehr, sehr gut verbunden, wirtschaftlich, sozial und technisch. Und damit eben ist die Welt flacher geworden und auch kleiner geworden, kleiner in dem Sinn, man kann viel mehr machen. Die IBM macht auch immer so eine Studie da geht es darum, also eine CEO-Mid-Market-Studie, also das ist mit den Vorständen von kleineren Unternehmen. Und da ging es darum zu erfahren, was beschäftigt diese CEOs. Und das, was rausgekommen ist, das geht eben darum, wie kann ich mein Geschäftsmodell weiterentwickeln, wie kann ich da flexibel werden, wie schaffe ich es mit den Kunden besser umzugehen. Und einer der Trends, den man sieht, ist ja die Co-Creation, also die Tatsache, dass der Kunde eigentlich seine Kreativität auch irgendwo und seine Bedürfnisse mit einfließen lassen will in die Produkte, die ich als Firma schaffe. Und da gibt es auch entsprechende Beispiele wieder. Lego zum einen Fall, die es möglich machen, dass Sie, wenn Sie eine gute Idee haben, ein Design machen können und Lego stellt es dann für Sie her. Und ich meine, das bedarf einiges an Computer dann dahinter. Also die machen jetzt keine neuen Bausteine für Sie, die haben viele Bausteine, aber das Design selber, das ganze Drucken, den Karton und Sie können dann eben diese Lotgrößen 1 haben. Ja? Entsprechend diese Designs, aber also die wirklich guten, die kommen dann da bei Lego dann auch aufs Web und können dann auch von anderen Leuten bestellt werden. Und damit ist es dann möglich, aber der Designer eigentlich, der kriegt kein Geld dafür, sondern der kriegt lediglich halt die Anerkennung, dass er da jetzt ein gutes Design hat für einen Bahnhof oder was auch immer es sei. Ja. Und das ist eben das Einbeziehen was damit gemeint ist, das Einbeziehen der Kunden in den kreativen Prozess. Wie kann ich die Kunden eigentlich mitwirken lassen am Entwurf meiner Produkte? Die Tatsache, dass man, also das Bedürfnis eigentlich auch im Markt einfach daher kommt, größere soziale Verantwortung wahrzunehmen und natürlich, wie ich in die Tatsache, dass die Welt jetzt kleiner und flacher geworden ist, auch nutze, um mein Wachstum auszudehnen. Und hier jetzt nochmal zusammengefasst, eben was die CEOs sagen, das ist, man überlegt sich jetzt sehr, sehr klar, was mache ich selber noch und was kann ich irgendwie mit Partnern zusammen machen. Und wenn ich es mit Partnern zusammen machen kann, die besser qualifiziert sind als ich, dann geht es schneller unter Umständen. Ich teile das Risiko mit den Partnern. Aber ich habe natürlich die Schnittstellenproblematik, dessen ungeachtet, wenn ich es in-house mache, dann sind es meine Mitarbeiter. Wenn ich einen Partner habe, dann muss ich mich um IP kümmern und derartiges mehr. Eben der Kunde, das hatte ich schon angedeutet. Also das ist nochmal im Grunde genommen die Zusammenfassung. So, jetzt komme ich im dritten Punkt darauf zu sprechen, wie wir in der IBM kollaborative Innovation und auch Open Innovation eigentlich machen, also anhand von, am besten erklärt sich es eben anhand von Beispielen. Und zunächst mal so als Definition Innovation, für uns ist das irgendwie so die Schnittstelle zwischen der Erfindung und der Erkenntnis, wie ich die Erfindung irgendwie zur Anwendung bringen kann, also valorisieren kann. Und die Valorisierung, die kann sein in Form von Geld natürlich, kann aber auch sein in Form, dass ich für die Gesellschaft irgendwas tue. Also die Valorisierung muss in irgendeiner Form spürbar sein für jemanden. Dann habe ich Innovation. Und die Erfindung muss jetzt nicht zwingend nur technisch sein, sondern das kann natürlich auch einfach ein neues Geschäftsmodell sein. Das kann ein neuer Geschäftsprozess sein. Also alle diese Dinge sind möglich. Also Innovation ist bei weitem mehr als nur, dass ich jetzt irgendein neues Gadget baue. Und ja, was ändert sich jetzt eben an der Innovation? Also ich würde sagen, diese Trends, die ich schon hatte, eben mit der flacher werdenden Welt, die Tatsache, dass ich es leichter habe, auf Dinge zuzugreifen, die mir, ich würde behaupten, vor 10 Jahren nicht gegeben waren und die ich nicht nutzen konnte. Also vor 10 Jahren hätten Sie dieses Geschäft, was ich vorhin angesprochen habe mit den Kopfhörern, das hätten Sie nicht machen können. Ja, das wäre nicht gegangen, da wären die Chinesen nicht so weit gewesen, dass Sie es mit Ihnen hätten machen können. Vielleicht, wenn Sie nach China geflogen wären und entsprechend viel Zeit dafür verwendet hätten. Mittlerweile geht das eben. Man sieht es auch. Anderes gutes Beispiel sind die Billigfluglinien hier in Europa. Viele von denen besitzen eigentlich überhaupt nichts mehr. Ja, die Piloten sind geleast, die Flugzeuge sind geleast, die Mannschaft ist geleast, die Leute, die an den Schaltern stehen, die machen nur noch das Branding und sagen, also so und so stelle ich mir das vor. Ja, als Dinge, die eben auch möglich geworden sind. Eben diese New Capabilities. Die Tatsache, also warum IBM jetzt, eben wir bilden uns halt ein, dass die Informatik, die Vernetzung eigentlich einen ganz wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat. Die Tatsache, dass man durch Commoditization, also eben dass alles irgendwo eben ein Massenprodukt wird, billig wird, der Druck einfach irgendwo wo zunimmt, sich dann zu unterscheiden und irgendwo die Ecke zu finden, wo man, also gerade hier in Europa, ich glaube nicht, dass wir hier die Low-Cost-Hersteller für irgendwas sein können. Also das ist eher vielleicht für sehr komplexe Dinge, aber für so die einfacheren Sachen denke ich nicht, dass das zwingend das ist, wo wir das Geld verdienen können. Und da meine ich, muss man eben auch schauen, wo kann ich mich dann unterscheiden. Dann, was auch noch eine Rolle spielt, eben der Shift in Demographics, die Tatsache, dass die jüngeren Leute in den eher Schwellenländern sind, dass wir eigentlich immer älter werden, also das ist auch einer der Trends, den man irgendwo im Kopf haben muss. Und die Tatsache, dass, was man jetzt sieht, die Kostenstrukturen, also in einem Unternehmen, sehr, sehr flexibel eigentlich sein sollten, dass man möglichst rasch rauf und runter fahren kann. Denn wenn der Abschwung kommt, der kam jetzt schneller, als wir alle eigentlich gedacht haben irgendwie. Ich habe gestern im Spiegel einen Artikel gelesen, wo behauptet wurde, dadurch, dass also der Henry Paulson Lehman Brothers hat pleite gehen lassen, eigentlich die Wirtschaftskrise überhaupt ins Rollen gekommen ist. Ja, und das war ein Event, das hat an einem Wochenende stattgefunden. Das war im September und bereits im Oktober hieß es dann Wirtschaftskrise und jetzt spüren wir es. Also das ist nicht mal ein halbes Jahr später. Also das ist, also diese Geschwindigkeit, wie sich es verändert und wie schlecht es eigentlich vorhersagbar ist, wenn Sie sich anschauen, was Firmen Anfang letztes Jahr, Mitte letztes Jahr, im August letzten Jahres noch gesagt haben, was sie alles reißen und machen, das war dann alles nur Makulatur einen Monat später. Und das ist eben neu, würde ich behaupten. Also das war in der Vergangenheit nicht so. Wir sind nie so schnell in eine Krise hineingeschlittert. Und eben was man sehen muss, ist, dass die Innovation im 21. Jahrhundert im Wesentlichen sich dadurch ausdrückt, dass sie offen ist. Also das heißt, mit anderen zusammen, eben auch collaborative, dass ich Ideen von überall her beziehe, dass ich diese Co-Creation habe, interdisziplinär, dass es nicht zwingend nur in einem Bereich ist und global. Und ja, warum ist Innovation wichtig und in welchen Bereichen? Ich hatte es schon angetönt, eben Produkte und Dienstleistungen, Prozesse, Geschäftsmodelle und gesellschaftlicher Art Innovationen. Also auch ein Staat kann innovativ sein, wenn er vielleicht sein Gesundheitswesen neu organisiert, sodass er Kosten rausnimmt und die Qualität steigert. Was man sieht, das fällt also sehr schwer. Aber man könnte ja, da auch Innovationen an den Tag legen. Warum ist Innovation wichtig? Ja, ich würde sagen, eben High Value, High Paying, das ist das, woran wir hier gewöhnt sind und was wir eigentlich auch gerne haben. Wealth Creation und Profitabilität, man schafft neue Industrien und Märkte, erhöht die Produktivität, Wirtschaftswachstum, den Lebensstandard und es geht eben über die Erfindung hinaus. Also ich glaube, das sind eher Allgemeinplätze auf der linken Seite, auf der rechten Seite. Der Punkt ist mir wichtig. Innovation ist eben mehr als nur irgendetwas, ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung. Es kann sehr viel breiter sein. Und das ist eben damit gemeint jetzt mit der kollaborativen Innovation und offenen Innovation. Dieses Ökosystem, es tut mir leid, in den hinteren Reihen können Sie es bestimmt nicht lesen, aber was dieses Bild hier zeigt, ist, in diesem Ökosystem habe ich viele verschiedene Teilnehmer. Das sind meine Mitarbeiter und die Mitarbeiter sind nach wie vor eine gute Quelle für Ideen und was man anders machen könnte. Da habe ich dann auch ein Beispiel, also wie wir es nutzen innerhalb der IBM, aber das gilt auch für ein kleines Unternehmen genauso. Das sind Mitbewerber natürlich, das sind Leute, die Community Leaders, also Meinungsmacher zum Teil. Das sind meine früheren Mitarbeiter. Auch die sind, also wenn ich mir jetzt die IBM anschaue, die eigentliche Community, die mit der IBM mal in Berührung war, das sind alle unsere Werkstudenten, die mal bei uns eine kurze Zeit waren und uns wieder verlassen haben, frühere Mitarbeiter, Pensionäre, Familienmitglieder und. All die kann man auch irgendwo in den Innovationsprozess mit einbeziehen. Und wenn man das geschickt macht, dann habe ich plötzlich nicht nur 360.000 Mitarbeiter, sondern dann habe ich 1 Million Leute, die ich irgendwo mit einbeziehen kann und deren Gedanken ich vielleicht nutzen kann. Meine Geschäftspartner, Venture Capitalists und jetzt hier in unserem Bereich, also die Leute, IT-Analysts, Regulatoren, Investoren und meine Kunden. Also all diese Dinge spielen irgendwo mit hinein und müssen auch genutzt werden für diesen Innovationsprozess. Und das Beispiel, was ich jetzt von der großen IBM habe, was aber nach meinem Dafürhalten auch für kleinere Firmen absolut mit einigen tausend Mitarbeitern oder auch einigen hundert Mitarbeitern schon möglich ist, ist dieses Innovation Jam. Was ist das? Wir haben das schon ein paar Mal jetzt gemacht in der IBM. Das geht über 72 Stunden, wo alle Mitarbeiter aufgerufen werden, mitzumachen. Und es ist eine Webplattform. Und zu bestimmten Themen Brainstorming zu machen. Und was wir dann dahinter haben, ist auch aus Research heraus Software, die Textanalyse machen kann, rauskriegen kann, ob bestimmte Schlüsselwörter vorkommen, ob bestimmte Trends, ob Leute kommentieren, was andere Leute geschrieben haben, ob sich irgendwelche Ideen ergeben, die sagen wir, größere Unterstützung finden. Und während dieser 72 Stunden sind alle IBMer, beziehungsweise beim letzten Innovation Jam IBMer, Familienmitglieder, Partner, ausgewählte Kunden aufgerufen gewesen, beim Brainstorming mitzumachen und neue Ideen zu entwickeln für innovative Geschäftsfelder, in denen die IBM was tun könnte und wo die IBM Technologien allenfalls hat, die vielleicht auch einen Unterschied machen könnten. Und wir sind dann auf, ich habe jetzt hier rausgesucht, also der letzte Eines der Ergebnisse von diesem Innovation Jam war, dass wir uns als IBM dem Thema Umweltschutz, also gut amerikanisch Big Green Innovations, also das können die Amerikaner sehr gut da große Worte drum machen, aber dem Umweltschutz widmen sollten. Und weil das ist mit Sicherheit eines der Zukunftsthemen, den wir uns stellen müssen. Und haben dann also gewisse Themen hier identifiziert, also ein Innovationsportfolio. Also da geht es um, wie ich Wassermanagement mache, also mit der knappen Ressource Wasser, jetzt nicht vielleicht zwingend bei uns, also in der Schweiz ist Wasser jetzt noch kein knappes Gut, aber es gibt andere Orte, da ist es ein sehr knappes Gut, wie ich damit besser umgehe, es besser manage. Alternative Energien, also es wird... Sie werden staunen, also wir haben in der IBM Forschung tatsächlich Aktivitäten um Solarzellen herum, beschäftigen uns jetzt damit, wie man Wasserstoff speichern kann, wie man vielleicht Batterien besser bauen könnte, weil wir eben, die Technologien sind nah genug an der Forschung, die wir machen, eben im Bereich Materialwissenschaften dran, dass wir das jetzt eben auch ein wenig mitbearbeiten. Die Modellierung von so Umweltsystemen und Kohlendioxidmanagement, also wie kann ich damit besser umgehen? Das geht über Handelsplattformen für CO2-Zertifikate bis dahin, wie kann ich überhaupt vermeiden, dass zusätzliches CO2 in die Umwelt austritt. Und eines der Projekte, die dann hier in diesem, und da fließt jetzt tatsächlich, muss man sagen, eben das Ergebnis von diesem Innovation Jam war, unser Vorstandsvorsitzender hat am Anfang gesagt, er wird 100 Millionen ausgeben für die 10 Ideen, die besten Ideen, auf die sich die Mitarbeiter eigentlich einigen, also in diesem Rahmen dieses Innovation Jams, um die dann für eine gewisse Zeit zu fördern. Und dann sieht man, was, also nicht alle Ideen sind zwingend dann von Erfolg gekrönt. Das ist etwas, was wir sehr stark weiterverfolgen, weil es so offensichtlich auch ist. Aber dieser Innovation Jam, der war also bereits im 2006, also da waren auch noch andere Probleme auf der Agenda. Und mit diesem CO2-Vermeidung, das ist ein Projekt, was wir hier aus unserem Labor, aus Rüschlikon heraus treiben. Da geht es jetzt darum, in einem Rechenzentrum, und die Rechenzentren der Welt sind mittlerweile für ähnlich viel Energieverbrauch zuständig wie die kommerzielle Fluggesellschaften. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es ist so. Und der Stromverbrauch in den Rechenzentren, der setzt sich im Wesentlichen zusammen daraus, dass ich den Computer betreiben muss und dass ich den Computer kühlen muss. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann einfach die Energie, die ich zum Kühlen verwende, also das ist etwa 50% des Stroms, die kann ich vermeiden. Und zwar vermeide ich die dadurch, dass ich den Computer mit Wasser kühle, flüssig. Das Wasser über den Computer, also es gab es früher ja schon wassergekühlte Computer und jetzt wird es das wieder geben, wassergekühlte Computer, dass ich Leitungswasser quasi nehmen kann und das entsprechend durch das Rechenzentrum führe und am Schluss habe ich dann Wasser, was ich für Fernwärme nutzen kann. Und somit habe ich die gesamte Wärme, die in dem Rechenzentrum entsteht, neben dem das eben gerechnet wird, weiter nutzbar gemacht für das Beheizen von Schwimmbädern oder Häusern. Und da gibt es einiges zu tun in dem Bereich, aber wir denken, dass das wird unmittelbar den Energieverbrauch halbieren von Rechenzentren, wenn sich das durchsetzt. Da ist noch einiges eben an Erfindung notwendig und an Arbeiten, aber das ist etwas, woran wir glauben, dass das also kommerziell sinnvoll ist und auch was die Umwelt anbelangt, sinnvoll ist. Eben, und dieses Jamming, ich habe es schon angesprochen, wir benutzen das unternehmensintern auch für andere Dinge, nicht nur für Innovation, sondern wir benutzen das auch, um beispielsweise festzustellen, wie das Wertesystem unserer Firma aussehen soll. Was sind Werte, auf die wir uns als globale Firma alle einigen können? Und das haben wir im 2004 haben wir das gemacht, ein globales Brainstorming, wo es um die Werte ging. Die wir sind dann mit drei Werten rausgekommen für das, wo alle IBMer einstehen. Das ist, dass der Kunde zuerst kommt und der Erfolg des Kunden eigentlich das ist, was uns verpflichtet. Das ist, dass wir persönlich Verantwortung übernehmen und auch einander vertrauen wollen und auch vertrauensvolle Beziehungen aufbauen wollen. Und das Dritte ist, dass wir uns mit Innovationen beschäftigen und zwar Innovationen, die tatsächlich auch spürbar sind, also die nicht nur auf dem Papier stehen. Nur als Beispiel, also dieses Jamming funktioniert tatsächlich und ist etwas, was neue Nutzung eben des Webs und dieser Infrastruktur ist, wo dann wirklich jeder gehört wird. Und man sollte jetzt meinen, also man könnte jetzt sagen, also ich da 380.000 Leute habe, die da mitmachen können, da kommt ja viel Unsinn oder dann gibt es Leute, die da vielleicht schlechte Kommentare abgeben, weil sie gerade von ihrem Manager irgendwie keine Lohnerhöhung bekommen haben oder so. Nichts dergleichen. Die Leute sind extrem konstruktiv, weil sie alle daran interessiert sind, am weiteren Wohlstand der Firma. Jetzt komme ich ein wenig drauf, also auf die Forschung selber und wie wir jetzt aus dem Labor in Rüschlikon heraus Innovation machen und wie wir Open Innovation und Partnerschaft machen. Und zwar hat sich das auch ein wenig entwickelt. Wir haben im 2001 mit der ETH zusammen ein Center for Advanced Silicon Electronics gemacht. Das ist so eine 1:1 Beziehung, traditionell, wie man es zwischen Industrie und Hochschulen eigentlich kennt. Im 2003 haben wir etwas aufgezogen, was Neues. Und zwar, das nennt sich Zurich Information Security Center, damals mit ETH und Credit Suisse und Sun. Dann inzwischen ist Arma Swiss dazugekommen und das ist jetzt ein Zentrum, wo praktisch Forscher und Leute, die für die Sicherheit, Informationssicherheit wichtig ist, zusammenkommen. Wir machen gemeinsame Forschungsprojekte, machen aber auch Ausbildung gemeinsam. Und das ist jetzt eben ein Zentrum, wo wir uns zusammenfinden und da Innovationen betreiben. Und das Neueste ist jetzt dieses Nanotechnologiezentrum, was wir zusammen mit der ETH ins Leben gerufen haben. Das ist ein neues Gebäude auf unserem Campus in Rüschlikon. Hier sehen Sie ein Bild. Wir haben vor 2 Wochen quasi sind die Bagger aufgefahren und wir haben angefangen zu graben. Ist eine Investition von 90 Millionen Dollar. Davon kommen das Gebäude selbst kostet 60 Millionen und dann nochmal 15 Millionen für Instrumente, die von der IBM kommen und 15 Millionen für Instrumente, die von der ETH kommen, die dann in diesem Gebäude stehen. Die ETH mietet sich dort ein, aber das ist sehr, sehr wichtig. Das Gebäude steht auch allen anderen offen, die dort Forschung auf so einer teuren Infrastruktur betreiben wollen. Und insofern ist es so, wir haben also mit der ETH da einen Vertrag, also wir sind so die Anker, wenn man so will, dafür. Aber wir suchen sehr aktiv und laden auch aktiv andere ein, da mit uns zusammen oder auch alleine oder mit der ETH oder mit ganz anderen Leuten. Also das ist eigentlich dann nicht, das steht jedem frei, wie er es machen will, da Forschung zu betreiben. Jetzt komme ich auf ein paar Beispiele so aus eben unserer Forschung, wo wir mit KMUs auch zusammenarbeiten. Und das erste Projekt, das ist mit einer Leiterplattenfirma und in Texas Photonics, das ist eine Firma, die macht so Lichtwellenleiter, wo wir uns mit beschäftigen. Und zwar, was ist hier die Innovation? Das geht darum, dass wir in Partnerschaft mit Varioprint eine kostengünstige Lösung schaffen, um optische Daten auf gedruckten Leiterplatten übertragen zu können. Also neben den Kupferbahnen, die Sie auf Leiterplatten finden, auch optische Bahnen aufbringen zu können und dort Informationen mit höherer Bandbreite übertragen zu können. Sie wissen alle, dass in der Telekommunikation bereits jetzt, also Lichtwellenleiter sehr stark zum Einsatz kommen, also für Weitverkehrsdatenübertragung wegen der hohen Bandbreiten, Störsicherheit, Abhörsicherheit und andere Gründe, vor allem aber die Bandbreite. Und dieser Trend, höhere Bandbreiten übertragen zu wollen, der zieht immer mehr auch in den Computer mit ein. Und der zieht in den Computer ein auf der einzelnen Leiterplatte zwischen Prozessor und anderen Chips, aber auch zwischen den einzelnen Boards, die in dem Computer drinstecken, über die Backplane, also über die dann die Kommunikation zwischen Boards stattfindet. Und da kann ich nicht dieselbe Technologie verwenden, die die Telekoms verwenden für ihre Weitverkehrsnetze, weil das wäre viel zu teuer. Also ich brauche etwas, was eigentlich extrem günstig ist. Aber das muss ich erst erfinden. Das gibt es nämlich nicht. Und Varioprint würde sowas auch nicht von sich aus jetzt zwingend machen. Es sei denn, der Markt fragt es jetzt in großer Menge nach. Aber der Markt fragt es in einer großen Menge noch nicht nach, weil, und Varioprint könnte das wahrscheinlich auch gar nicht alleine, weil da geht es dann darum, ich brauche Leute, die Lichtwellenleiter herstellen. Und das sind keine Glasfasern, sondern das ist polymerbasiert, also Kunststoff. Ich brauche Stecker, um Licht ein- und auszukoppeln. Ich brauche dann noch die optischen Transceiver und so. All diese Dinge müssen eigentlich erst noch erfunden werden. Und das ist so ein Projekt, wo wir jetzt sehr stark tätig sind. Der Grund, man sieht jetzt, also eine Lösung, das ist bereits jetzt eben im Rechenzentrum, wo Optik eingesetzt wird. Wenn Sie das Federation Switch, das ist ein IBM-Produkt, wenn Sie das also elektrisch machen, dann sehen Sie hier diese dicken Kabelbäume. Wenn Sie es optisch machen, ist es sehr viel eleganter, sehr viel dünner, also nur, um das zu zeigen. Und Sie sehen auch hier, das ist so die elektrische Lösung und das ist hier die optische Lösung. Und eben in dem Maß, wie die Bandbreitenanforderungen steigen, nimmt die Optik und die Optoelektronik eben auch, geht bis zurück auf den Chip selbst. Und was man hier haben muss, um überhaupt dann solche, sagen wir mal, Computer herzustellen, ist dieses Ökosystem, was in der Lage ist, also hier sehen Sie das Beispiel, also das ist so eine Karte, hier habe ich vielleicht einen Prozessor und dann entsprechend den elektrooptischen Wandler, also Laserdiode oder hier Empfängerdiode. Und dann über die Backplane optisch und dann koppel ich es hier wieder ein und dann geht es hier dann wieder auf den Weg zurück elektrisch-optisch. Was brauche ich da alles? Ich brauche einmal die Leiterplatte selber, die optische, also Lichtwellenleiter haben kann. Dann brauche ich jemanden, der mir die Stecker macht, hier, um das zuverlässig ein- und auszukoppeln. Wenn Sie an die Telekoms wiederum denken, wenn die so optische Glasfasern also miteinander verbinden, dann ist das ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Die stecken das nicht einfach zusammen, sondern das wird dann gemessen, also dass die Dämpfung möglichst gering ist und dass ich möglichst gute Datenübertragung habe. Das kann man beim Computer alles nicht machen, weil es zu teuer wäre. Und insofern, und dann brauche ich noch diese optoelektronischen Transceiver, also Sender und Empfänger. Und dieses Ökosystem, das bauen wir jetzt auf durch Partnerschaften mit Firmen, die sich auf diese Bereiche spezialisiert haben. Und das sind in der Regel nur KMUs, das sind keine großen Firmen. Und was wir machen ist, wir stellen in der Forschung gewisse Prototypen her. Wir qualifizieren jetzt beispielsweise die Polymere, die sich als Lichtwellenleiter eignen. Wir arbeiten mit Varioprint zusammen, wie man es machen könnte. Die machen es, wir testen es und suchen jetzt als Teil davon auch die ersten Kunden. Und die ersten Kunden, also warum machen wir es? Weil wir denken, dass wir das in unseren eigenen Servern irgendwann mal brauchen. Aber möglicherweise und vermutlich sind unsere eigenen Server nicht zwingend der große Markt, also auch wenn wir es gerne hätten, sondern der große Markt ist dann, wenn es die Industrie als Ganze nutzt. Und wir versuchen jetzt eben zu schauen, wo sind erste Nischen, wo das zum Einsatz kommen kann, dass wir die weitere Entwicklung eben seitens der KMUs dann auch, dass die das finanzieren können. Und dass dann, wenn unsere Industrie, unsere Server danach fragen, dass dann diese Bauteile auch zur Verfügung stehen und diese Technologien auch zur Verfügung stehen. Das ist das Leid einer Industrie, die eben nicht mehr vertikal integriert ist, wo man früher alles vom Sand über die Silizium-Wafers bis zum Blechgehäuse für den Rechner gemacht hat, sondern eine Industrie, die sich sehr stark in Wertschöpfungsketten zerlegt hat. Und das bedeutet auch, die Forschung findet völlig anders statt. Ein anderer Bereich, wo wir auch jetzt tätig sind, das ist im Bereich Gesundheitswesen, aber ich glaube, diese Zitate hier, die überspringe ich mal. Ja, ich weiß jetzt, also der Folie sage ich jetzt nichts, aber anderes Projekt, wo wir jetzt mit auch wiederum aus der Forschung mit mittelständischen Unternehmen zugange sind, das ist im Bereich, ich hatte es vorhin gesagt, Lager, also Optimierung des Inventars, Optimierung der Lagerhaltung. Und da haben wir ein Stück Software entwickelt, das geht deutlich über das hinaus, was man in einem ERP-System kaufen kann, um ein Lager besser zu bewirtschaften. Und haben da mit Max Bar, das ist ein kleinerer, also eine Baumarktkette in Deutschland, ein Projekt gemacht, wo es darum ging, die durchschnittliche Verfügbarkeit im Regal dann für den Kunden von Waren auf 99,1% zu erhöhen gegenüber dem Industriedurchschnitt, der so 93,5% ist. Und das ist bei einem Baumarkt natürlich relativ wichtig, weil da fahren Sie hin und wollen das Zeug mitnehmen, damit Sie dann das Projekt am Wochenende vielleicht durchführen können. Und wenn dann eben irgendwelche Schrauben oder irgendwelche anderen Teile fehlen, dann ist es also besonders ärgerlich, wenn man das Projekt nicht machen kann. Und das Gleiche ist, wenn Sie zu IKEA gehen und da halt nur die Hälfte von dem finden, was Sie eigentlich kaufen wollten, ja, um das Regal zu bauen. Und da läuft eben unsere Forschung und wir nehmen eben den Feedback, den wir dann aus diesem Projekt mit dem Kunden kriegen, um unser System dann weiter zu verbessern. Ein anderes Projekt im Gesundheitswesen, was wir aus der Forschung heraus getrieben haben, das ist so ein 3D-Avatar, der verbindet praktisch das, was man kennt, also aus Spielen, diese Spielfiguren, also in Computerspielen, die Spielfiguren, mit dem Web. und macht das, stellt das Ärzten zur Verfügung, jetzt nicht als Spiel, sondern als elektronische Krankenakte und besser manövrierbare elektronische Krankenakte. Der sieht praktisch die 3D-Figur vor sich, diesen Avatar, und Sie sehen hier, da kommen so Pfeile raus oder so Stecknadeln raus. Und wenn ich auf so eine Stecknadel klicke, dann finde ich immer die zugehörige Geschichte, Krankengeschichte, die zu dem Organ oder zu dem Körperteil gehört. Und kann damit sehr, sehr rasch navigieren, statt durch irgendwelche Masken und Menüs zu gehen, sehr intuitiv navigieren und die Krankengeschichte mir anschauen. Ich kann auch gleichzeitig die Interaktion zwischen Arzt und Patient deutlich verbessern, weil der Avatar ist so gut gemacht, da kann ich die Haut wegnehmen, da kann ich Organe anschauen, ich kann dem Patienten zeigen, welcher Knochen jetzt gebrochen ist oder welcher Wirbel jetzt gestaucht ist. Und ich kann sehr viel mehr in Richtung eben der elektronischen Krankenakte kommen, die eben weit über das hinausgeht, was man diese Prototypen, die es bis anhin gibt und die Systeme, die es bis anhin gibt, die alle maskenbasiert sind und wo sich die Ärzte halt durch Menühierarchien klicken müssen, was also sehr, sehr, sehr viel langsamer ist, als irgendwo zu blättern. Und damit denken wir, dass wir das Ganze sehr stark beschleunigen können. Was wir gemacht haben, ist, wir haben das ist ein Projekt gewesen aus unserer Forschung heraus, was wir erkannt haben, ist, dass wir das selbst aus dem Labor heraus nicht kommerzialisieren können. Die große IBM aber doch noch einiges zu erfinden ist und dazu zu machen ist, auch nicht kann. Also haben wir einen Spin-off gemacht mit den Mitarbeitern, die daran gearbeitet haben. Wir haben einen Anteil an der Firma und unterstützen jetzt durch Marketingmaßnahmen, durch unseren Verkaufskanal diese Firma. Das ist jetzt tatsächlich ein ganz kleines Unternehmen, also besteht aus 3 Personen, damit im Markt Fuß zu fassen und mit ersten Kunden da Projekte dann abzuwickeln. Einfach vor dem Hintergrund, dass das Lernen, was dann stattfindet, also hier Numi Technologies, so heißt diese Firma, das findet und kann nur im Markt stattfinden. Ja, jetzt komme ich zum Schluss, also die nächsten Schritte. Was ist wichtig in Organisationen, die sich also mit Open Collaboration und Innovation beschäftigen wollen, ist Value. Man muss die Möglichkeiten sich greifen, wie sie kommen, und man muss es schnell machen. Und Sie sehen hier also im Wesentlichen Focus on Value ist Do More with Less. Also das sind KMUs gerade besonders gut geeignet, denn da sind die Entscheidungswege sehr kurz, die Kostenstrukturen sehr schlank, die verstehen das. Ich verstehe das auch in meinem kleinen Labor, in meinem kleinen KMU, sich auf das zu konzentrieren, was man kann und entsprechend Beziehungen aufzubauen mit eben Lieferanten, Partnern und Kunden und im Prinzip diese ganze Wertschöpfungskette aktiv zu bewirtschaften und zu nutzen. Und hier diese Möglichkeiten, Exploit Opportunities, also Marktanteil aufbauen, an zukünftigen Fähigkeiten arbeiten und im Grunde genommen auch schauen, ob man die Industrie in irgendeiner Form dann verändern kann, durch die Aktivitäten, die man macht. Und das dritte, Act with Speed, also die Veränderung zu managen. Ich muss sagen, das ist zum Teil auch in der IBM, also wenn ich jetzt so locker drüber spreche, das ist auch ein Umdenken, was stattgefunden hat, eben mit Partnern, mit Mitbewerbern, mit Lieferanten so zusammenzuarbeiten, wie wir es jetzt tun. Vor 10 Jahren wäre uns das noch deutlich schwerer gefallen. Ich kenne andere Firmen, große Firmen, die kämpfen jetzt noch damit, im Grunde genommen zu sehen, also vielleicht ist der andere gar nicht mein Mitbewerber, vielleicht kann der das wirklich besser als ich und vielleicht sollte ich das gar nicht machen, sondern das mit dem anderen zusammen machen. Also ich habe als Teil meiner IBM-Karriere auch mal 3,5 Jahre einen sehr großen Kunden, Industriekunden betreut, global. Und da war es kulturell schon noch so, wir machen eigentlich alles selbst. Und es war ein langer Weg, also aufzuzeigen, wo wir vielleicht auch zusammen was machen könnten. Und erste Projekte haben jetzt gezeigt, ja, es geht tatsächlich, aber das muss von oben kommen, diese Veränderung. Also der CEO hat es dann auch irgendwo nachgefragt und diese Veränderung getrieben. Leadership, ja, also eben sich die Informationen zu besorgen und dann auch das Ganze daran zu treiben. Risiko und Transparenz, also das Risiko managen und entsprechend Transparenz zu haben über das, was eigentlich abläuft. Aber das ist wiederum eher offensichtlich. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein wenig einen Einblick gegeben aus dem, was wir so in der Forschung machen, wie wir jetzt mit KMUs zusammenarbeiten, anhand von einem etwas ausführlicheren Beispiel, daran, wie wir denken, dass wir die Informationen, das Wissen der größeren Gemeinschaft nutzen können, nicht nur die Forschung mit 3000 Mitarbeitern, sondern die gesamte IBM, unsere Familien, unsere Partner und andere Leute. Ich habe Ihnen gezeigt, wie wir forschungsmäßig Open Innovation betreiben durch dieses neue Nanotechnologiezentrum, was wir aufbauen, und dass wir generell eben offen sind für Zusammenarbeit mit interessierten Partnern, die irgendwo zu einer Win-Win-Situation führen soll. Noch zum Schluss dieses Industry Solutions Lab, was Steurer am Anfang erwähnt hat. Das ist etwas, was wir im 2000 eröffnet haben in Rüschlikon, wo wir tatsächlich KMUs, aber auch große Kunden zu uns kommen lassen, ihnen unsere Forschung im Detail vorstellen. Also das ist wirklich, wenn ich mir das anschaue, es gibt sehr, sehr wenig Geheimnisse noch in dem, was eigentlich passiert. Wir reden sehr, sehr offen über alles, was wir eigentlich treiben. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir wissen, wenn wir etwas mit einem Kunden zusammen machen können oder einem Partner zusammen machen können oder der mit uns was zusammen machen kann, dass wir dann mehr Vorteile davon haben, als wenn wir es alleine machen. Denn alleine kriegen wir das alles nicht gestemmt. Und damit möchte ich schließen. Und stehe natürlich jetzt für Fragen zur Verfügung.